Heute hörst du, wie es mit dem Podcast für gute Websites weitergeht und welche Rolle Jolle dabei spielt. Viel Spaß dabei! Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Wir heißen dich herzlich willkommen, denn ich bin nicht mehr alleine, sondern die Jolle ist mit an Bord. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo André, sehr schön hier zu sein.
Das freut mich sehr zu hören. Da gehe ich aber später noch drauf ein, was du hier eigentlich machst. Aber grundsätzlich freue ich mich erstmal nicht mehr alleine hier der Horst zu sein, sondern dass du mich ab jetzt immer hier begleitest und mit mir gemeinsam die Themen besprichst und einfach neue Impulse allen Menschen, die hier zuhören oder in Zukunft zuhören oder hier reinhören, wie auch immer, quasi deine Sichtweise auf die Dinge mit präsentierst.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Wie lange warst du jetzt weg?
4 Jahre war ich weg.
Was?
War klasse. Einfach mal so eine Auszeit. Weißt du, manche machen 3 Monate. Ich habe 4 Jahre gemacht. So ein Sabbatical. War ganz schön. Nein.
Ich habe vor allem Sabbatical verstanden. Wen hast du denn supported 4 Jahre lang? Ich mache ein Sabbatical.
Mich selbst und die Familie. Nein, aber wie das dann so ist, ich durfte neulich eine Folge über mich beim Björn Darko mitmachen. Und da haben
die
wir.
Die war übrigens
Pause.
Großartig.
Dankeschön. Ich hoffe, das sagst du jetzt nicht nur so.
Nee, das weißt du auch, weil ich dir das schon direkt im Anschluss, als ich das gehört habe, geschrieben habe und dann nochmal auf LinkedIn verbrieft, ganz offiziell, weil ich da viele, viele interessante Sachen über dich erfahren habe. Und du hast das wahrscheinlich im Monolog bisher nicht so gehandhabt, dass du dich selber mal solche Dinge fragst, wie sie da im Gespräch mit Björn aufgekommen sind. Also da waren schon ein paar Kracher dabei. Von einigen wusste ich ja, also der Nagel Webseite.
Designgalerie.
Die Designgalerie, ganz genau.
DE. Da kam neulich wieder die Domainverlängerung für 4,95.
Die Nagelverlängerung. Extensions waren eher bei den Haaren, glaube ich.
Ja, das war jetzt schon das Acryl. Stiletto, würde ich dazu schon sagen.
Genau, aber Taxiunternehmen und was du alles so auch beruflich gemacht hast, das habe ich so noch nicht gewusst.
Tja, naja gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt so sinnvoll, oder was heißt sinnvoll? Es steht jetzt dann irgendwo bei LinkedIn oder irgendwo in seiner Vita drin, was man irgendwie so, andere würden sagen, während des Studiums, das kann nicht schlecht, gemacht hat. Aber ja, ich bin 4 Jahre lang im Taxigewerbe meiner Frau Mama unterwegs gewesen. Genau. Aber es soll ja gar nicht so sehr um mich gehen, sondern es soll ja heute mal um dich gehen, damit die Hörenden da draußen auch mal wissen, wer ist denn eigentlich die Jolle? Und ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht. Ich muss auch mich selber ja erstmal in diese Rolle irgendwie einfinden, dass ich mal Fragen stelle. In der Regel habe ich ja hier einen Monolog gehalten, da hat mir niemand Fragen gestellt, leider.
Du dir selbst deswegen, ja schon.
Ja, meistens nicht. Meistens ist das ja so ein das kam halt aus mir raus.
Wenn wir ehrlich sind, habe ich mir keinerlei Fragen gestellt. Okay.
Also, magst du uns vielleicht ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang erzählen und was für Schlüsselmomente dich zu dem Punkt gebracht haben, an dem du heute bist?
Oh Gott.
Du bist bei den Wingmen, wie ich weiß.
Katastrophaler Markenname für eine Firma. Da bin ich lange drum rumgeschlichen und hätte sie fast auch wegen des Namens nicht beehrt, wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich wollte aber auch das englische gejoined nicht sagen, deswegen bin ich wieder ausgerutscht. Genau, also ich bin SEO, mache SEO bei den Wingmen in Hamburg. Super coole Truppe, bin da ganz happy und froh, bei denen zu arbeiten. Das ist jetzt knapp 2 Jahre so und vorher gab es auch noch ganz viele andere interessante Stationen. Zum Beispiel war ich auch 7 Jahre lang selbstständig als Beraterin und habe so für KMU, sagt man da immer so, also für den Fliesenmuckel von um die Ecke so die Webseiten und die WordPress-Installationen gemacht und halt auch so ein bisschen SEO und war auch Texterin. Und kam hauptsächlich, also ich habe studiert in München und war dann lange Zeit irgendwie auch in der Online-Redaktion von München.de. Grüße gehen raus. Und die hatten ganz coole, also SEOs und so eine ganz coole Technikabteilung eigentlich da schon. Und dann habe ich SEO kennengelernt und war am Anfang natürlich pikiert, so nach dem Motto, wie, ich muss jetzt für eine Maschine schreiben, alles, was redaktionelle Menschen halt so für Vorbehalte mit SEO haben.
Wieso natürlich?
Natürlich, ja, also ist ja schon ein bisschen eklig, ne? Wenn man sagt, das schreibst du da jetzt in das Kästchen rein, damit das bei Google besser gefunden wird. Also von der Denke bin ich aber auch inzwischen ja schon wieder sehr weit entfernt. Das war aber eine total spannende Zeit und da gab es ein paar Relaunches und dann bin ich so ein bisschen in die Technikseite rübergewachsen. Also in der Redaktion war ich dann häufig dafür zuständig, irgendwie so ein Content-Mapping zu machen. Hey, wir relaunchen, welche Elemente werden wir denn in dem neuen System brauchen? Kannst du dafür sorgen, dass die auch alle rüberkommen und so weiter? Und dann kommt man halt zum ersten Mal auch mit Crawling irgendwie in Berührung und so weiter. Ja, wie gesagt, da gab es halt auch ein bisschen SEO-Expertise und dann habe ich das immer spannender gefunden und all meine Vorbehalte abgelegt. Und dann ja anschließend versucht, Leute da freiberuflich zu beraten und hatte aber nie die großen Tickets. Ne? Also ich war einfach niemand. Und Leute mit den spannenden SEO-Aufgaben haben jetzt auch nicht als erstes an mich gedacht, um mir dann jetzt ihre Retainer zu verkaufen. Das heißt, es waren dann immer Leute, die irgendwie alles Mögliche online von mir wollten. Und das war auch super spannend, weil man extrem viel rumfrickeln konnte. Also ich habe halt total viel HTML, CSS irgendwie auch händisch so zusammengedengelt, wo man natürlich heute mit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Aber halt auch, oder bin zu so Meetups gegangen, habe dann einfach irgendwie CSS Grid gelernt und dachte, ah geil, jetzt kann ich hier Dinge nebeneinander darstellen, ohne eine Tabelle benutzen zu müssen oder so. Und das kann ich sogar responsiv machen. Also lauter so Kram, einfach so rumwursteln, rumfrickeln, das hat schon Spaß gemacht. Aber die Kunden wollten halt immer auch, dass ich ihnen sage, was sie tun sollen, wenn sie ihr Facebook-Passwort verlegt hatten oder irgendwie so. Also oder
was hast du dann gesagt? Excel-Liste oder?
Dass wir da jetzt gemeinsam Händchen halten müssen, wenn wir auf den Passwort-Vergessen-Button drücken, damit wir dann gucken können, ob auch eine E-Mail ankommt. Also einfach, das kann ich nicht für Sie regeln. Da müssen Sie jetzt auch nachgucken und zeitnah reagieren und so. Und das.
Mit welcher E-Mail-Adresse habe ich denn?
Ja,
mit welcher E-Mail-Adresse habe ich mich denn da angemeldet?
Das waren so Themen, auf die man so peu à peu immer weniger Bock hat. Und zwischenzeitlich bin ich auch aus München nach Hamburg umgezogen. Ich komme übrigens aus Potsdam. Also nicht, dass man mich als Münchnerin einstuft, sondern ich komme aus dem Osten. Und genau, dann lange München, dann jetzt auch schon wieder ziemlich lange Hamburg. Und da krebste ich dann so in meiner Selbstständigkeit rum und habe dann auch schon Meetups besucht, bin dabei auch auf die Wingman schon gestoßen und fand das einfach super cool, was sie gemacht haben. Und habe dann quasi so wie andere Leute ihren Barkeeper-Job oder sowas haben, dann hier bei einer Softwarefirma angefangen, im Support-Team zu arbeiten. Also so zwischen Second- und Third-Level-Support-Tickets bearbeiten und da auch wieder super viel gelernt. Also hatten die so ein paar agile Methoden, die ich so sonst noch nicht so, die mir einfach sozusagen in der Selbstständigkeit jetzt nicht so hart über den Weg gelaufen sind. Und mit Kunden sprechen, also habe schon gemerkt, das ist anstrengend, Dinge zu übersetzen, ne? Von denen irgendwie, ja, bei mir hier bei der Software dieses und jenes geht nicht. Und was bedeutet das eigentlich und so? Also da rauszufinden, was sind Kundenbedürfnisse und so, das war auch super spannend. Und da habe ich aber quasi dann so auf Stundenbasis einfach so mitgejobbt in der Firma. Und die wurde dann gekauft von einem börsennotierten Unternehmen. Und da gab es dann Vakanzen in der zentralen Marketingabteilung. Und da habe ich immer wieder Dinge gehört wie, ja, Firmen wurden aufgekauft, da gibt es jetzt mehrere Domains, da sollen Migrationen stattfinden. So. Und ich habe immer gedacht, boah, also alles, was ich hier höre, klingt danach, als könnten die mich gebrauchen und habe mich da quasi ein bisschen aufgedrängt und war dann in dieser Inhouse-Marketing-Abteilung und habe dann da wieder mal an Relaunches mitgedengelt, dann aber auch wieder mal zu viel an Newsletter und allen möglichen digitalen Kanälen rumgefrickelt, dass ich dann zu dem Wingman gegangen bin, um wirklich hardcore einfach nur noch SEO zu machen. Also was ja, das klingt jetzt, als würde es wahnsinnig dünn, aber ich finde, SEO ist ja echt so ein weites Feld und auch so tief, dass ja diese ganzen digitalen Gewerke alle auch so ihre Daseinsberechtigung haben. Und deswegen ich das total vermessen fände, wenn ich jetzt sage, ja klar, die LinkedIn-Ads, die mache ich dir auch noch. Und local bin ich genauso super wie beim Publishing und Newsletter kenne ich mich auch mit jedem Protokoll aus oder irgendwie. Genau, also ich finde, allein im SEO gibt es schon so viele unterschiedliche Facetten und Themen oder alles, wenn wir rund um die Webseite denken, dass das ein Feld ist, was weit genug ist. Und jetzt kann ich da ordentlich rumnerden und habe viel Spaß dabei.
Ich finde das, was du gerade sagst in Bezug auf SEO, dass das fände ich genauso vollkommen vermessen, das zu sagen. Ne? Also ich meine, es ist, wie du schon sagst, so tief und ab einer gewissen Projektgröße halt auch so entscheidend, genau zu wissen, welche Dinge man beachten muss, dass man es sich gar nicht erlauben kann, da nicht wirklich mit Fachmenschen zusammenzuarbeiten, die auch verstehen, von was sie da reden. Das denke ich mir immer auch über Google Ads oder Social Ads durchaus. Wenn ich da selbst in mein Konto reinschaue, dann denke ich mir immer so, Gott, was muss ich jetzt hier klicken? Kann ich meine Keywords eingeben? Also ich würde damit klarkommen, aber ich weiß schon, warum es Menschen gibt, die sich fulltime nur mit einem dieser Setups auseinandersetzen, um die wirklich perfekt zu bedienen, weil da auch so viel Bewegung in deren Spielfeld ist. Und ich finde halt, ab einer gewissen Thematik braucht man halt auch die Zeit, um sich mit diesem ganzen Thema ausschließlich auseinanderzusetzen. Absolut.
Da gibt es ja auch bei allen Tools dann wieder Überraschungen, was weiß ich, irgendwelche Kampagnen, wo ich dachte, ach naja, hier könnte ich ja in derselben Kampagne mit einem anderen Creative arbeiten, aber das geht gar nicht, da muss man eine neue Kampagne anlegen oder was weiß ich, das habe ich neulich beim Hövener von einer Kollegin von ihm wieder gehört, wo ich mir dachte, wenn ich mich da jetzt rangesetzt hätte, dann hätte ich wieder gedacht, bin ich jetzt hier zu doof, dass ich das nicht hinkriege, ach nee, es geht gar nicht und so, also lauter solche Feinheiten, da versenkt man ja einfach auch hardcore viel Zeit und dann finde ich es halt schon angenehmer, auch mit dem eigenen Interesse zu gehen. Und SEO interessiert mich einfach total wahnsinnig, liebe den Kanal total. Und so geht es mir bei Ads nicht. Also da ist mir vieles herzlich schnurz.
Umgekehrt aber kann ich das aus der Erfahrung sagen, geht es denen auch oft so, dass da jemand, der sich mit Ads auseinandersetzt, nicht unbedingt so viel Freude am Thema SEO hat, was ich
und das ist
manchmal
ja gar kein
ein bisschen Biss. Schade finde, weil die ja durchaus voneinander profitieren könnten. Aber man muss, glaube ich, fairerweise sagen, der SEO mehr vom SEAler.
Ja, und das will ich auch schon nochmal klarstellen. Ne? Das ist überhaupt kein, was hast du dir denn da für einen Beruf ausgesucht? Was ist das denn für ein Dreck? Damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Also es stimmt, damit möchte ich mich wenig beschäftigen. Aber einfach auch, weil ich auf dich als Expertin, als Experte setze, dass du mir hilfst, weil du dein Feld einfach super gut kennst. So, ich finde nicht, dass das jetzt totale Fachidiotie ist. Einfach, weil die Felder so groß sind. Ne? Und dann finde ich es einfach fair, das nicht so mit einer halben Arschbacke noch mitzumachen. Sondern dass man dann einfach die Kollegen und Kolleginnen schätzt, die sich dann da reinfuchsen und eben da richtig Bock drauf haben.
Richtig. Vor allem das, was du gerade sagst, erinnert mich an eine kleine Story, auch wenn es heute nicht um mich geht. Ich hatte mal vor ein paar Jahren hatte ich, ist jetzt unsere, hatte ich jemanden gefragt, ich glaube auf LinkedIn hatte ich mal so eine Frage gestellt, ob mir jemandem zum Thema Social Media als Mentor empfehlen kann. Und ich hatte dann selber auch mal gegoogelt und hatte dann auch das große Glück, jemanden sehr kompetenten in Hamburg auch zu finden. Und habe dann aber auch hier vor Ort in Leipzig zwei angeschrieben. Und ich habe dann als Feedback gekriegt, nachdem ich nachgefasst hatte, nochmal, weil ich keine Rückmeldung gekriegt hatte und mich das einfach verwundert hatte, warum ich keine Antwort kriege. Da kam dann, ich wüsste nicht, was ich dir noch erzählen soll. Und dann dachte ich mir, wow, also weder kennst du mich, noch kennst du meinen fachlichen Background im Bereich Social Media, noch kennst du vielleicht meine Stolpersteine, die ich da durchaus mit dem Themenbereich habe. Finde ich schon hart. Aber ich habe dann noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und dass diese Kernaussage, die da ja dahinter stand, war so ein Stück weit halt auch dieses Bild, was man von außen hat, sei es jetzt von einer Person, sei es von einem Teilbereich einer Branche. Ich finde, da muss man grundsätzlich einfach mal auch drüber wegschauen und sich die neuen Perspektiven einfach anhören oder grundsätzlich erstmal jemandem zuhören, bevor man anfängt, sich irgendwas zu reimen, was denn der Beweggrund sein könnte oder ob ich der Person helfen könnte oder nicht. Das erinnert mich nur gerade so daran, was du gerade sagst. Nur in einer umgekehrten Perspektive natürlich jetzt.
Ja.
Die Geschichte mit München.de, was du vorhin sagtest, wann war das so in etwa vom Jahreszeitraum her?
2009 so.
2009, also hat man da, damals war ja auch die SEO-Tool-Landschaft noch deutlich kleiner als heute.
Ich glaube, ich habe schon in diesem Rahmen, habe ich sowohl, weil man einen E-Tracker als auch ein Sistrix-Seminar oder irgendwie eine Schulung bekommen, auf jeden Fall.
Ja, E-Tracker sieht auch bestimmt, wäre immer noch aktuell. Also, na gut, lassen wir jetzt die Gedanken kreisen. Aber worauf ich hinaus will, hat man denn damals auch eigene Tools gehabt da, auf die man schon gesetzt hat?
Eigene Tools
also nicht. Also heute sind ja viele große Seiten, haben ja ihre eigenen Tools oder Skripte, die gewisse Sachen regelmäßig abfragen und durchgehen. Aber zu der 2009er Zeit, da war ja auch vieles noch sehr kinderschwülig.
Genau, also Google Analytics hatten wir natürlich und dann, was sozusagen, das waren unterschiedliche CMS.
Die Google Webmaster Tools.
Da habe ich damals, glaube ich, nicht reingeguckt. Also ich weiß gar nicht, ob wir das sozusagen als Firma hatten und nur ich nicht reingucken durfte oder ob das einfach gar nicht auf dem Horizont war. Das weiß ich nicht so. Aber ich weiß, dass wir uns Sistrix angeguckt hatten auf jeden Fall und dass ich da aber auch nicht regelmäßig mitarbeiten konnte. Oder doch? Ich verwechsel es.
Also, da waren ja auch 100 Mark im Monat, ne?
Ja, also Mark waren es nicht, aber genau, also tief war ich da in der Tool-Landschaft überhaupt nicht drin.
Okay. Nee, das fand ich nur spannend, einfach mal so zu hören, so diese unterschiedlichen, Sichtweisen, auf die auch in den Zeiten, in denen man damals gearbeitet hat. Ich hatte dich wahrgenommen zuallererst tatsächlich, als du mich mal angeschrieben hattest hier im Podcast.
Du hast dich wahrgenommen, als ich mich dir aufgedrängt habe. Das gelingt ja.
Habe ich das nicht nett ausgedrückt gerade? nein, aber so meinte ich das gar nicht. Und ich gucke dann ja auch immer, was steckt denn so hinter den Personen, vor allem, wenn man so nett per E-Mail angeschrieben wird.
Ich habe dir eine E-Mail geschrieben?
Ich meine ja.
Also ich habe dich auch auf Twitter vollgespammt, das ist mir durchaus bewusst.
Nee, du hast das ist auf. Ich glaube, du hast mir eine E-Mail geschrieben. Doch, sicher hast du mir das. Ich hatte ja dann eine Telefonnummer. Und sei es drum, jedenfalls, und da erinnere ich mich, hatte ich dich so unter dem Label Content-Produktion und Optimierung tatsächlich so ganz massiv abgestempelt. Und war
das könnte an meiner Webseite liegen, auf der das so steht.
Das könnte durchaus sein. Und war dann in den letzten Jahren, auch bevor wir uns dann ja auf der SMX dann mal persönlich kennengelernt haben, extrem überrascht. Meine Herren, die Jolle hat ja einen fachlichen Sprung gemacht von da, wo wir telefoniert hatten, zu dem, wo sie heute steht. Das ist ganz extrem. Das finde ich sehr, das macht mir durchaus
Angst.
Doch. Also, ja, oder du hast definitiv. Es einfach nicht cool
also,
getan.
Also Bullshit. Absolut, das stimmt. Aber also so weit weg vom Fenster war ich jetzt da, als wir da telefoniert haben, auch nicht. Aber da haben wir, glaube ich, auch nur 5 Minuten gesprochen oder so. Und nicht alles, worauf ich so hinaus wollte, ist da vielleicht schon durchgedrungen. Aber das stimmt natürlich trotzdem, dass seitdem richtig viel passiert hat. Also das kann irgendwie, das muss ja so 2019 oder sowas gewesen sein, irgendwie so in der Ecke. Ich weiß nämlich, dass ich schon in Hamburg war und dass ich gerade auf dem Weg war ins Büro von dieser Softwarebude. So, das heißt, ich war immer noch selbstständig, aber schon in diesem Marketing-Team. So.
Okay, ja. Na gut, aber dann hat, wie gesagt, aber jedenfalls war das so mein Eindruck, dass dass das krass ist, was das für ein Sprung ist. Also wie gesagt, vorher war ja, hat man ja nicht so viel gelesen von den Dingen, die du so machst und die du so lernst und die du so aufgreifst. Und von daher freue ich mich riesig, dass du dabei bist und habe jetzt tatsächlich noch ein paar Fragen, die ja so ein bisschen auch schon mal ins Thema reingehen, was viele von den Hörenden hier auch bewegt in ihrem Daily Doing. Und eine Frage, die ich mich sehr gut erinnern kann, die mir früher oft gestellt wurde bei den Seminaren von 121 Watt, aber heute nicht mehr, weil heute sehe ich ja niemanden mehr. Wie hältst du dich denn im ständig bewegenden, durchgestrichen veränderten in der Welt des SEOs auf dem Laufenden? Und wie gehst du eigentlich mit Veränderungen um?
Ich bin super oldschool. Ich habe einen Feedreader und abonniere einfach extrem viele Webseiten, sagen wir mal so. Twitter ist ein großer Verlust für mich, dass das weggebrochen ist. Denn nur weil man jetzt auf diversen anderen Kanälen auch senden kann oder auch andere da senden, ist das, was ich mir da so zusammen kuratiert habe, auch über Listen, weggebrochen. Jetzt muss ich immer ein bisschen warten.
Da gibt es ja noch X Alternativen.
Ja, I see what you did there.
Der war schlecht.
Nee, ist so akzeptiert. Also da Shoutout natürlich an Wingman, also die schlechtesten Karlauer sind bei uns immer hochwillkommen. Von daher bist du hier genau richtig oder ich bei dir. von daher muss ich jetzt, ich ziehe nicht besonders viel Ego draus, irgendwas als erstes zu wissen. Das ist mir total egal. Ich weiß auch nicht, warum Menschen Push-Notifications haben oder so, um irgendetwas 7 Sekunden früher zu wissen als alle anderen oder so. Das heißt, es ist für mich okay, die eine oder andere Geschichte erst im Verlaufe der Woche irgendwie zu mir durchsickern zu sehen. Das heißt, dann weniger Zeit auf Twitter heißt dann irgendwie, dann ich schaue dann doch nochmal bei Aleda irgendwie ein paar Newslettern. Also ich abonniere natürlich auch Newsletter. Aber in der Regel ist es echt so, dass 80-90% von dem, was ich in den Newslettern, die ich abonniere, dass ich die in meinen Feeds schon gesehen habe, obwohl ich nicht auf Schnelligkeit aus bin. Und das mache ich eher so am Stück dann mal. Ne? Dann gucke ich einfach eine Runde links durch. Und dann haben wir bei Wingman auch einen Kanal, wo wir, das nennt sich Leseliste, die wir mit ein paar Kollegen ordentlich voll spammen, wo wir unsere Fundstücke reintun. Es gibt eigentlich schon die Regel, dass man was dazu schreiben muss, also dass man nicht nur den Link reintut, sondern wenigstens anderthalb eigene Gedanken dazu. Das ist eine super gute Übung, dass man, also man kriegt ja häufig schnell mit, okay, da ist gerade irgendwas Heißes passiert hier gerade oder irgendjemand hat irgendwas etwas von mehr Bedeutung gesagt oder irgendwas ist passiert. Und das erkennst du ja schnell, weil dir solche Links irgendwie links und rechts irgendwie um die Ohren fliegen. Und dann ist man ja schnell geneigt, das irgendwo hinzuposten und zu sagen, ich hab's auch gesehen, guck mal. So, aber das gilt bei uns nicht, man muss was dazu sagen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man mal alles von A bis Z irgendwie durchstudiert und nachgebaut haben muss, aber schon mal gescannt irgendwie, welche Relevanz hat das und habe ich dazu einen eigenen Gedanken. Und das trainiert natürlich total. Ja. Und ansonsten, in dieser Leseliste lese ich natürlich dann auch von anderen Dinge, die mir sonst irgendwie nicht untergekommen wären. So. Und das ergibt sich, also das ist ganz cool irgendwie. Ne? Also meinen eigenen Vollständigkeitswahn kriege ich dadurch ganz gut befriedigt irgendwie. Ja.
Das ist eine gute Sache. Ich hatte früher, da wird sich vielleicht der ein oder andere dran erinnern, es gab mal so ein Web-Analyse-Tool, Havamind hieß das. Das war so ein ganz simpler Tracker. Und der gleiche Typ, der den entwickelt hatte, das Tool, der hatte einen Reader, der hieß Fever. Und der hatte eine Anbindung an Twitter und das war ganz clever. Du konntest quasi da hunderte an Feeds reinpacken, konntest das mit deinem Twitter-Account verbinden und dann hat er anhand der Erwähnungen, also wie oft meine Follower eine URL, die in einem der Feeds drinsteckte, getweetet haben, hat er dem quasi eine Gradzahl gegeben. Das heißt, wenn da irgendein Thema gerade sehr interessant wurde, wurde das Ding quasi heißer.
Das heißt, also sowas hatte ich auch mal, das gab dann sozusagen auch, ich hatte ein Tool, wie hieß denn das? das hat daraus dann einfach so eine Art E-Mail-Summary. Konntest du dir dann halt sagen, willst du das einmal in der Woche, willst du das einmal am Tag haben? Und dann sind halt Links da einfach, gab es halt nochmal so einen Auszug, dann 10 Links oder so, die ja besonders irgendwie durch Twitter getrieben wurden.
Genau.
Basierend auf meiner Followerschaft so. Wie hieß denn das? Auch irgendwie so Buzzer oder irgendwas mit
Buzzfeed? Einem Insekt
oder? Nee. Nee, es war schon so ein Tool. Ja, und irgendwann
ist Buzzfeed.
Nee, war es nicht. Es war irgendwas, was.
Nein, aber Buzzfeed ist ein Tool.
Naja.
Für viele.
Buzzsumo ist
aber ein gut.
Tool. Gibt's Buzzfeed noch?
Du verwechselst das, glaube ich, gerade. Buzzsumo ist ein Online-Shop für irgendwelche High-End-Software, wo man die für $10 Lifetime kriegt.
Genau.
Ja.
Deswegen.
Und Buzzfeed
aber Buzzfeed ist war doch tatsächlich eher ein Tool.
Ist doch ein Social-Media-Tool, mit dem du Influencer finden kannst, wo du Posts rausfinden kannst, die zu einem Thema besonders viel Social-Media-Aufmerksamkeit bekommen haben. Das ist steinalt.
Ja, aber ja. Das ist doch auch Buzzsumo.
Gehört nicht zusammen? Nee, also Buzzsumo ist von Noah.
Wir könnten es einfach googeln, ne? Aber machen wir auch.
Aber gut, nicht. Nein, wir wollen ja auch nicht parallel, weil sonst hast du hier so Denkwolken. Das heißt, du machst RSS sehr viel nach wie vor. Die
ich bin auch immer sauer. Ne? Ich gehe auch immer auf Menschen zu, die keinen RSS-Feed haben und sage, hallo, Großmutter aus der Steinzeit würde auch gerne deinen Content lesen. Der ist gelegentlich gut, aber ich kann einfach, er erreicht mich nur zufällig, weil tatsächlich, also Twitter fehlt mir, klar, könnte LinkedIn ein Ersatz sein, aber ich finde das so katastrophal, also natürlich, wenn man sich wenig mit einem Tool beschäftigt oder da den Algorithmus nicht auf sich selbst trainiert, desto beschissener ist ja die Erfahrung damit. Und so geht's mir halt mit LinkedIn. Ich gucke da rein und natürlich entdecke ich auch immer mal wieder was Interessantes oder sowas, aber ich möchte da einfach mich nicht aufhalten und dann bin ich wieder weg. Und das heißt, mich über Social auf dem Laufenden halten ist so, seit Twitter weggefallen ist, schlecht. Und deswegen, drangsaliere ich immer die Menschen und sage, bau doch mal auf deine Webseite einen Feed ein, dann kriege ich es auch mit.
Das Schlimme ist, dass viele Websites einen Feed von sich aus haben. Also vor allem WordPress-Websites haben ja automatisch, das muss man ja schon sehr, sehr wissentlich, wo das ist, abschalten. Ansonsten hat eigentlich ja jede Website, die mit WordPress betrieben wird, einen RSS-Feed. Aber
diese ganzen JS-Frameworks, die jetzt so aufkommen, wo sich alle oder irgendwie, ja, ich brauche jetzt auch ein CMS irgendwie on the edge oder keine Ahnung,
ja, Headless ja.
Und so. Und dann hast du das auf einmal alles nicht.
Das stimmt. Ich habe ein Tool, das würde ich in die Shownotes mal mit reinpacken, damit man auch dafür was hat. Da kann man aus jeder beliebigen Website einen RSS-Feed bauen.
Und dieser Podcast hat sich bereits an dieser Stelle so gelohnt, wenn du dieses Versprechen einhalten kannst, dann, André.
Liegt sogar auf meinem Server, das Teil.
Oh, da muss es ja was taugen.
Das ist auch tatsächlich ein gutes, aber nice. Nicht von mir entwickelt. Aber nichtsdestotrotz, ich packe in die Shownotes. Mir fällt nämlich der Name gerade nicht ein, deswegen.
Ja, da sind wir ja wieder. Wir müssen doch googeln.
Es gibt dann allen die Möglichkeit, auch mal in die Shownotes zu schauen, weil ich habe ja jetzt etwas prophezeit, was dann da steht. Ich bin nämlich auch ein großer RSS-Befürworter und mich nervt das massiv, dass du oftmals den Feed nicht findest, weil keine Icons irgendwo irgendwo versteckt sind, dass man den abonnieren kann. Viele haben halt immer nur noch Newsletter, aber interessant ist, dass das mag auch meine Bubble sein, aber meinem Empfinden nach ist es so, dass sehr, sehr viele tatsächlich diese selbstbestimmten Feeds gerne wieder haben wollen. Also ohne Algorithmus, sondern wirklich, gib mir einfach die Rohdaten im wahrsten Sinne. Und wenn da was Neues ist, dann werde ich das sehen. Da brauche ich kein Double Opt-in, da brauche ich keinen Algorithmus, da habe ich keine Werbung zwischen, da habe ich nichts zwischen. Außer
das sehe ich auch, wenn du aus Versehen was gepublished hast, weil es eigentlich nur ein Test war.
Haha, genau. das passiert ja immer bei Systemen wie Kirby zum Beispiel nicht. jedenfalls nicht, wenn man es so einstellt wie ich.
Ich suche mal in Feedly nach der Domain oder so. Also, aber du meinst, manche Seiten haben vielleicht doch noch einen Feed, der einfach auch von Feedly nicht gefunden wird und ich könnte auf der Seite noch intensiver suchen?
Ja, es gibt auch eine Chrome-Extension für genau diesen Zweck. Auch die würde ich mal in die Shownotes reinlegen. Die nach bestimmten, sucht nach dem CMS und dann typische Pattern für RSS-Feeds. Clever. Kommt auch nicht von mir, aber ich habe danach gesucht, weil ich mir dachte, sowas muss es doch geben.
Aber das kann Fili bestimmt von alleine.
Ich denke auch, die verdienen ja ein paar Euro damit.
Ja, die sagen dir auf jeden Fall, wenn du möchtest, bauen wir dir das auch zu der Seite, die das nicht hat. Das kostet dann aber.
Ja klar, das darf auch nicht alles kostenlos sein. Ja. Sonst enden wir so wie der kleine, süße, blaue Vogel.
Gott, ich bin selig.
Genau. Was hältst du denn von Trends im Bereich SEO?
Puh. Nicht so viel.
Magst du das begründen? Also, könntest du das? Magst du das auch?
Also, ja, weiß nicht. Also, vielleicht bin ich auch einfach faul und will mich nicht häufig verändern und denke mir deswegen meistens bei den neuen Sachen, ach, mal abwarten, wie lange das hält. So eine Grundskepsis bringe ich mit. Das ist jetzt nicht die für die Branche eigentlich angebrachte Neugierde. So. Das heißt, also wie vorhin schon gesagt, das, mir ist immer, für mich ist auch okay, wenn ich eine Woche später an Bord bin. Mhm. Aber Hauptgrund ist eigentlich, dass ich Sachen in der Tiefe verstehen möchte und im Beratungsalltag sehe, dass die Leute die Basics nicht hinkriegen. Und dann ermüdet und ermattete es mich zuweilen, zu neuen Trendthemen aussagepflichtig zu sein, sozusagen, wo ich mir denke, es gäbe anderes, Wichtiges zu tun. Größere Hebel, mhm, die du noch lange nicht bedienst oder die wir selber noch nicht gut umsetzen oder so, an denen man erstmal arbeiten kann. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich mich irgendwie sämtlichen Neuheiten irgendwie vertue. Also Trend hat für mich so ein bisschen die negative Konnotation, dass das vielleicht doch nicht so wichtig ist. Es gibt natürlich auch Dinge, die kommen neu auf und werden. Und
die gehen auch mal.
Und die bleiben auch. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie da bei Transformern und KI und so weiter sind, bin ich relativ fest davon überzeugt, dass wir natürlich in einem Hype-Cycle sind, aber dass das trotzdem bleiben wird und dass das total sinnvoll ist, sich da intensiv damit zu beschäftigen. Aber nicht, weil jetzt irgendwie 4 Tech-Bros mir das irgendwie ins Hausaufgabenheft geschrieben haben.
Was ich bei mir feststelle, hat jetzt nichts mit SEO zu tun, aber musste ich neulich drüber schmunzeln. Ich habe ein Gerät gestern gesehen, den Rabbit R1. R1, R1 wahrscheinlich.
Der kenne ich nicht.
Ja, genau. Ein Hardware-Gerät, also ein Hardware-Gerät.
das wird für, immer geiler.
Für KI. Die aber nicht nur LLMs, sondern wie sie selber sagen, LAMs haben, nämlich Large Action Models. Und die machen dann quasi Dinge
für dich.
Das
Large Action Modell Gerät. Jetzt bin ich werde richtig interessiert langsam.
Ja, ja, ich pack's in die Shownote.
Aber jetzt habe ich den Namen, wo du dein Large Gerät hinpackst.
Worauf ich aber hinaus will. Ich habe mir das angehört und dachte mir so, wann hast du eigentlich zuletzt, gut, jetzt war die Weihnachtspause, aber wann hast du zuletzt so intensiv mit ChatGPT gearbeitet? Und tatsächlich liegt das bei mir schon einige Wochen her. Also ich merke bei mir, dass, obwohl ich es gerne benutze nach wie vor und auch glaube, dass ich ziemlich gut weiß, wie so die Stärken und Schwächen sind, jedenfalls von der ganz normalen Oberfläche, nicht von der API, und auch nicht, was dahinter steckt, so im Detail. Das muss ich auch nicht alles verstehen. Aber ich merke bei mir, dass die Nutzung abnimmt. Weil ich vielleicht weiß jetzt, okay, wenn ich das Werkzeug brauche, dann weiß ich, wo es liegt und ich weiß, wo ich es einsetzen kann. Aber so in meinem Alltag brauche ich jetzt die nächsten Schritte, damit das für mich sinnvoll wieder wird. Ja, also ja. Ich code ja sehr gerne und da ist es so, da zum Beispiel, das ist zwar auch schon mittlerweile eine Weile alt, GitHub hat den Copilot. Das ist eine KI, die quasi anhand des Codes, den du schreibst, dir Vorschläge macht, was du wohl machen willst und dann kannst du quasi sehr, sehr schnell deinen Code vervollständigen. Und das funktioniert ziemlich gut, aber das ist eben das, was ich meine. Ich glaube, es muss jetzt diesen nächsten Schritt in die jeweiligen Branchen oder Bereiche, jetzt mal, wenn wir über unsere Online-Welt sprechen, muss es reingehen, damit es weitergeht. Mhm. Ansonsten, ganz vorsichtig, André, ich will nicht, dass es das nächste Voice Search wird.
Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Also das ist.
Das hat man bei Voice Search aber auch nicht gedacht.
Hä? Also, weiß nicht. Also, so richtig on fire,
ja, ich will
war doch da niemand, oder?
Naja, zwei Jahre hat man das auf Konferenzen hoch und runter gesungen. Also, ich will das nicht glauben, dass das jetzt bei aus unserem Bereich, was man da an KI kennt, dass das da überall passiert. Ich glaube einfach nur, es muss den nächsten Schritt gehen für unseren Bereich, damit wir da am Ball bleiben, auch das benutzen zu wollen. Aber
ja, also ich meine, das geht ja schon relativ zügig Schritte und wird ja auch echt in einem Tempo immer besser. Bei mir im Alltag ist es aber auch so, dass ich sozusagen mein Vater hat neulich so ein geiles Beispiel gebracht. Er meinte, bei mir in der Abteilung irgendwie, da kommen wir nicht zum Zäune bauen, weil wir die ganze Zeit Hühner einfangen. So. Und so ist es halt auch so im Arbeitsalltag. Ne? Also wenn ich nicht, ich benutze aktuell vor allem Bart. Und wenn ich dann irgendwie permanent die Prompts so nachschärfen muss, und dann ist sozusagen das Gedächtnis schon wieder verloren gegangen und ich sag so, ja, okay, wenn du das jetzt verstanden hast, dann jetzt nochmal zurück zur Ausgangsfrage, wo ich diese Liste schon reingefüttert habe. Wir hatten doch jetzt gesagt, wir wissen, was Tiere sind, jetzt schreib mir doch mal daneben immer, wenn in dem Keyword ein Tier enthalten ist und dann kommt er mir wieder mit irgendwas, was aber in der Liste nicht enthalten war. Das liegt, also dann ist sozusagen natürlich auch so ein bisschen ich als Anwenderin vor dem Rechner teils das Problem, weil ich eben die Prompt sozusagen mir noch keine gute Prompt-Bibliothek so selbst angelegt habe oder immer, wenn der Leidensdruck gerade hoch ist, dann das Tool benutze und dass da natürlich dann sozusagen wir dann noch kein eingespieltes Team sind, anstatt sich mal anständig hinzusetzen. Ich glaube aber so zum Beispiel, als ich hart gestruggelt habe, immer mit irgendwelchen Coding, also Coding, ne, ich bin, komme aus der Redaktion, ich code nicht, aber als ich halt dieses HTML-CSS-Gefrickel gebaut habe halt und tatsächlich das ja auch dann in live Webseiten zur Anwendung kam und da auch Dinge können musste und auch mobil und auf dem Desktop anständig aussehen musste. Da gab es schon einfach Stunden, die ich da versenkt habe, weil irgendwas nicht funktioniert hat, irgendwas nicht gegriffen hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, in diesem Modus, also wo ich da auch wirklich auf Recherche war die ganze Zeit, da hätte ich das schneller, häufiger zur Hand genommen. Ne? Und jetzt mache ich es immer ab und zu und das ist zu wenig. Aber in meinem Kalender gibt es natürlich den Blog, wo ich das auch mal richtig angehen will. Weil das so nebenbei macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich fand das ganz cool, ne, was Fabian Jeckert auch so gezeigt hat, dass man sich einfach so seine eigenen Tools zusammensetzt. Ne? Er hat ja diese Schnittstelle zur GSC genutzt, dann sozusagen einfach mit einem Chatbot die Daten abzufragen, habe ich mich häufig aber auch so gefragt, so, naja, irgendwie so ein Year-over-Year-Vergleich, wenn du die Daten irgendwie nur 16 Monate hast und du kannst überhaupt keinen Dreijahresvergleich machen, habe ich halt auch aktuell immer noch Schiss, dass ich das Ding einfach nicht eine Fehlermeldung aushängt und sagt, hey, sorry, Jolle, 3 Jahre kann ich dir leider nicht liefern, sondern ja, ja, ne, 82% Steigerung oder so. Und dann halt auch nochmal die Gefahr, wir können ja jetzt auch nicht einfach Kundendaten da reinfüttern, ne? Ungefragt. Das heißt, muss immer auf eigenen Webseiten sein. Das heißt, der Testcase, den muss man sich so ein bisschen konzipieren. Geht natürlich irgendwie mit der firmeneigenen Webseite, können wir das schon machen und da sind wir auch dran, rumzufummeln und rumzufrickeln. Aber so, dass ich jetzt wirklich produktiv im Kundengeschäft sage, da hat es mir jetzt wirklich den riesen Knoten zum Platzen gebracht, da bin ich nicht. Aber ich, also ist eine Frage der Zeit. Und zurück zu, bei mir kann es gerne irgendwie mal 2 Tage länger dauern. Ich will es dann aber auch richtig machen. Ne? Also das darf ich nicht zu lange aufschieben. Aber zum Glück sind wir in einem größeren Team, wo sich unterschiedliche Leute die verschiedensten Gedanken machen und die verschiedensten Dinge schon ausprobiert haben. Und ein paar im Team sind schon viel weiter als ich und so. Und das ist schon auch ganz geil, dass ich weiß, okay, wenn ich loslege, dann muss ich auch nicht bei Null anfangen.
Ja, sehr cool. Gibt es denn ein Projekt, an dem du gearbeitet hast, auf das du besonders stolz bist?
Stolz auf Projekte.
Vielleicht auch was Privates, eine Seite, an der du gearbeitet hast für dich, wo du Learnings rausgezogen hast.
Du meinst, die ich dann jetzt auch nennen kann. Also das würde ich jetzt mal bei den Kundenprojekten schon nicht so machen. Und alles, was privat ist, ist ja Jahre alt, weil ich ja dann sozusagen auf Kundenprojekten mehr gearbeitet habe. Von daher, also mein Stolz bei meinen eigenen Webseiten, der geht wirklich gen null. Projekte, auf die ich stolz bin. Das sind eigentlich andere Sachen, also so Hobbykram. Also zum Beispiel habe ich neulich in der Elbphilharmonie gesungen mit meinem Chor. Das war ganz, also daran kann man stolz auf sein, finde ich.
Wie heißt dein Chor, auch für die anderen, die zuhören? Also ich weiß es, aber...
Das sind die Hanse-Mädchen.
Genau.
Also wir waren da vielleicht nicht ganz alleine gefragt, sondern wir waren quasi der Background bei ein paar Liedern von Bosse, einem Barden aus Hamburg.
Den kennt man.
Du vielleicht.
Ich kenne den. Es gibt ja auch bestimmt viele, die Bosshorst kennen. Und da bin ich sehr froh, dass du bei Bosse kleben bist gerade.
Von denen habe ich immerhin schon mal gehört. Aber weißt du, wenn man sich halt nicht über Instagram informiert, sondern über Feedreader, dann begegnen einem halt viele Popkulturphänomene eher selten.
Was ich sehr gerne höre, ist Meute. Und das ist ja auch ein Hamburger
die
Band.
Kenn ich. Das hat eine Menge Blech auch dabei.
Ja, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Für die, die es nicht kennen, Meute ist eine Marchband, die machen elektronische Musik, aber eben mit eben klassischen Instrumenten. Und hört da auf jeden Fall mal rein, das ist sehr zu empfehlen. Wer gerne sowas hört, wo ordentlicher Beat hintersteckt und wo man weiß, das ist echte Handarbeit, ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, das hast du ja schon verraten. Du hast eins von deinen Hobbys genannt. Gibt es da noch weitere Leidenschaften, wofür man dich kennen sollte?
Ich habe ganz viel über Fußball gebloggt und gepodcast.
Ich habe gehört, du bist großer Dortmund-Fan, ne?
Nee. Also jetzt willst du mich wirklich, da willst du, dass ich alles bei mir aufstellt, ne? Also ich finde, jetzt mal ganz, man soll ja im Fußballkontext nicht von Hass sprechen. Aber, nein, weil Hass ein schlechtes Gefühl ist, was nichts Gutes bringt in der Welt. Also,
aber das habe ich, wenn ich wirklich in die Nähe von Nürnberg komme.
An meinen niedersten Instinkt erinnert werden muss, dann schaue ich mir ein Dortmund-Spiel an.
Okay. Und hoffe, jetzt dass haben wir gerade 30% der Follower dieses Podcasts verloren.
Aber es gibt auch, also einen steteren Quell der Freude kann es ja für einen Bayern-Fan, was ich ja bin, gar nicht geben. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Das ist mir auch erst passiert, als ich nach München gezogen bin. Vorher habe ich natürlich wie jede anständige Person gedacht, Bayern Hertha. München ist scheiße. Wer Fan davon ist, ist Erfolgsfan und kann mit Niederlagen nicht umgehen und hat keinen Charakter. Dann bin ich nach München gezogen und bin in so einen Sozialkreis gekommen mit richtig anständigen Leuten, die ich sehr lieb habe. Und da waren auch viele Bayern-Fans dabei. Und auch das fand ich schon immer so ein bisschen pikierlich und eklig und komisch und dachte, krass, die schämen sich nicht mal. Die sagen das einfach und finden das okay. Merken die nicht, wie der Rest der Welt auf sie blickt. Und dann bin ich in diese Soap aber reingeraten. Und wenn man jedes Wochenende oder mehrfach die Woche ein Spiel schaut, ich glaube, das ist so ein Mensch als soziales Wesen kann nicht, das ist wie eine Soap. Irgendwann interessiert dich, Mensch, der war doch verletzt und jetzt ist er zurück und jetzt schießt er das Tor, das ist ja fantastisch. Und irgendwann konnte ich auch nicht mehr sehen, wenn sie verlieren. Oder am Anfang habe ich immer noch gedacht, naja, ich bin jetzt dafür, weil der Abend verläuft dann besser mit dem Rest der Crew, wenn alle gute Laune haben oder so. Aber irgendwann habe ich mitgefiebert. Und irgendwann war das auch mit so Nationalmannschaft und FC Bayern ist dann auch schwierig, alles auseinanderzuhalten. Also wenn man dann sozusagen eventmäßig, also das klingt jetzt auch nach so einem Schlandfan, aber das ist ja alles schon viel.
Ich wohne ja in Leipzig.
Als das entstanden ist. Genau, also ich bin großer Fußballfan, bin da irgendwie so reingeraten und liebe den FC Bayern München und so ist es.
Okay, ja, das, aber ich kann mich da jetzt nicht ganz so reinempfinden, wie ich gerade schon sagte. Ich wohne ja in Leipzig und ich bin tatsächlich öfter mal im Stadion, aber ich sitze da wirklich echt anteilnahmslos, wenn die ein Tor schießen. Ich war wirklich oft schon da. Ich würde mittlerweile sogar fast sagen, öfter als ich bei meinem Leib- und Leben-Verein war, aber das liegt einfach an der Entfernung. Aber ich kann einfach da keine Sympathie erwecken. Aber wie gesagt, ich bin ja auch schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, Nürnberg-Fan dementsprechend. Das kann man
nicht. Das ist auch irgendwie interessant.
Ja, das ist ein anderes Thema. Aber Jolle, erstmal ganz herzlichen Dank für alles, was du heute schon mit uns geteilt hast. Ich freue mich tierisch, dass du dabei bist und dass du diesen Podcast so bereicherst. Gibt es denn Themen, die du hier in den nächsten Staffeln, die wir nie machen, weil wir immer eine Staffel machen, die du einfach in der nächsten Zeit mal angehen möchtest hier, also dass auch schon mal die Hörenden wissen, was die hier erwartet in den nächsten Wochen.
Also,
wir werden ja jetzt ganz. Den Satz möchte ich kurz noch zu Ende sagen. Wir werden ja jetzt ab wieder 14-tägig rausgehen. Also ab dem Moment, wo du diesen Podcast hörst, wird alle 14 Tage eine neue Episode hier erscheinen mit uns beiden. Aber gibt es denn Themen? Für dich?
Klar gibt es Themen. Es gibt SEO und du machst das Feld ja sowieso ein bisschen breiter. Wir sind ja der Podcast für gute Websites. Genau. Dann habe ich, da muss ich aber eigentlich gleich schon mal, die wird mich hassen, ne? Aber da muss ich eigentlich gleich mal meine Kollegin Sandra ins Spiel bringen, weil wir vielleicht ja irgendwann demnächst mal auch über Accessibility bei Webseiten sprechen können.
Auf jeden Fall.
Dann macht mir, also ich glaube, wo wir viel austauschen können, sind einfach so Workflows, also so in der Themenrecherche, wie man sich irgendeinem Thema nähert, welche Daten man anzapft, über welche Kanäle man sie irgendwie auswringt und mit ihnen wrestelt. Ich glaube, das könnte spannend werden. Und dann haben wir, also bei den Wingmen schreiben wir auch wöchentlich, immer dienstags morgens, der beste SEO-Newsletter der ganzen Welt in deutscher Sprache.
Europas wollte ich jetzt sagen, aber das... auf jeden Fall, und das mit Abstand, das meine ich vollen Ernstes, im deutschsprachigen Raum.
Mit Abstand. Nee, also auf jeden Fall tun wir da auch immer 5 Artikel pro Woche rein. Ab und zu schreibe ich auch mal was. Und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt mein Thema oder sowas. Aber da kommen schon auch immer wieder Sachen rein, über die man auch mal ein bisschen länger sprechen könnte, als hier sozusagen nur ein paar Absätzen darzulegen. Ja. Die Woche habe ich, dann fällt auf, wann wir die Folge aufgenommen und wann wir sie veröffentlicht haben. Aber also sagen wir mal allgemeiner, habe ich in den letzten Wochen auch mehrfach irgendwie über Budget bekommen, Wirtschaftlichkeit von SEO-Projekten oder so, oder was die Denke dahinter sein könnte, so Business-Geschichten. Weil meistens betreibt man eine Webseite ja, wenn man irgendwas damit erreichen möchte. Und wie man da andere Stakeholder von überzeugt, mit welchen Argumenten. Oder wie auch Kunden von Kundenprojekten. Sowas kommt da auch immer wieder vor. Und ich glaube, irgendwie so in diesem Feld Webseiten, Kundenprojekte, Daten auswringen, in die Richtung wird es wohl gehen.
Da bin ich von überzeugt. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf all das, was da so kommt. Und glaube, wir machen da einen Haken heute hinter. Und freue mich jetzt schon auf die erste gemeinsame Episode vom Podcast für gute Websites.
Ja, vielen Dank, dass ich mich hier bei dir ins gemachte Nest setzen darf und dass wir das jetzt gemeinsam machen.
Ist so ein bisschen wie bei den Vögeln. Ich habe einen Nistkasten habe ich gerade dieses Jahr aufgehangen. Und ich habe dann neulich mal gelesen, was machen eigentlich Meisen jetzt zu dieser Zeit? Jetzt fragst du dich, was ist das für eine Überleitung? Und es ist tatsächlich so, die Meisen nutzen das alte Nest des Jahres im Winter, um sich da quasi gemütlich drin zu machen. Aber das kann auch das Nest von wem anders sein. Und so ähnlich ist es ja mit diesem Podcast. Mein Podcast-Nest ist schon 4 Jahre alt. Und da schauen wir einfach mal, welche Federn wir da jetzt in Zukunft reinstecken.
Jawohl. Ich möchte diese Sprachbilder überhaupt nicht weiter in den Abgrund ziehen.
Jeder für sich selbst genießen.
Genau.
In diesem Sinne da draußen.
Ich hab Bock drauf.
Ich auch. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode vom Podcast für gute Websites. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.